zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu viel, der Mental Health Podcast, powered by Valeara. Ich freue mich, wir haben schon länger nicht mehr diese Konstellation zusammen gehabt. Und zwar sitze ich hier heute, übrigens, ich bin Lars Tönz Feuerborn, habe ich gar nicht gesagt, aber ich sitze hier heute mit Simone und Christian. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Lars.
Guten
Hallo
Tag,
Lars. Guten Morgen.
Hallo Simone.
Wie geht's euch?
Oh, recht gut.
Hm? Ja. Guck mal, das kam jetzt überraschend, ne?
Oh. Ja, dass du mich fragst, wie es mir geht, genau. Doch, gut geht's mir.
Und Christian?
Ach, das ist jetzt wirklich auch ein schöner Einstieg, weil ich glaube, wir wollen ja auch über Psychotherapie sprechen heute.
Wir sprechen nämlich heute über Psychotherapie. Viele Menschen fragen sich, was Psychotherapie eigentlich ist und ob sie selbst dafür krank genug sind. Heute sprechen wir genau darüber, ob man überhaupt krank genug sein muss für so eine Psychotherapie. Ich bin der Meinung, definitiv nicht. Aber das werden wir jetzt in dieser Folge mal rausfinden. Christian, du bist hier der aus der medizinisch-psychotherapeutischen Sicht spricht. Und Simone, du sprichst natürlich mal wieder aus der Perspektive von Achtsamkeit, Selbstreflexion und einer Prozessarbeit.
Tatsächlich, Prozessarbeit?
So würde ich es nennen, oder? Es ist eines Prozesses, der Arbeit
okay,
in einem Prozess.
Eines Entwicklungsprozesses, ja, verstehe. Mhm.
Ich habe es Prozessarbeit genannt, ja, so nämlich. Ja, ich freue mich einfach heute, dass wir mal wieder zusammenkommen. Irgendwie, wir kriegen langsam so einen Drive, kriegen wir so ein Gewissen. Vor allen Dingen mit dir, Simone. Aber wir müssen jetzt auch ernst bleiben hier, ne? Wir sind hier immer noch bei ernsten Themen. Ja, Christian, Definition von Psychotherapie. Wo stehen wir da? Wissenschaftlich fundierte Behandlungen, seelische Erkrankungen und Belastungen. Also was ist denn Psychotherapie einfach mal? Frage ich so.
Ja, es ist ein großes Wort und wenn man aus der Historie kommt, kennen wir das schon vor einer Zeit vor Freud, der mit Analyse und Psychotherapie begonnen hat. Also man kann es vielleicht auf den Nenner bringen durch das in Beziehung gehen mit einem Gegenüber, der selber seine Muster erkennt und der beim Zuhören nicht nur an sich denkt, sondern beim Zuhören beim anderen, beim Gegenüber bleiben kann. Durch diese therapeutische Beziehung ist es möglich, miteinander Gefühle zu bearbeiten und durch das Bearbeiten von Gefühlen und durch das Erleben von mitunter neues Erleben von Beziehung ist es möglich, durch die Psychotherapie seine eigenen Verhaltensmuster erstens mal zu erkennen, dass es Muster sind, dass es immer wieder Stereotype sind, wo wir sehr rigide sind, wo wir sehr gefangen sind in unserem Verhalten. Und aber es ist dann möglich, durch die Psychotherapie diese Muster zu verändern. Erstmal im Inneren, aber dann auch im Äußeren. In dieser Glasglocke, in diesem Aquarium Psychotherapie ist es möglich, das zu üben. Und über die Zeit kannst du es dann auch im Außen übertragen. Also kurz zusammengefasst, geht um therapeutische Beziehung, es geht um Gefühle bearbeiten und um Muster verändern. Ganz, ganz wichtig, Psychotherapie hat nichts mit Beratung oder Coaching zu tun.
Das wäre
nämlich
mein Ding.
Es geht jetzt nicht darum, Hinweise zu geben.
Wie grenzt sich Therapie letztendlich, weil ich habe das jetzt öfters auch mal gesehen, dass Leute dann von Therapie sprechen. Und dann kommt man sogar, also gerade so in Social Media, und dann kommt dieser vermeintliche Therapeut dazu und dann ist das so ein, gar nichts gegen Coaching. Coaching finde ich gut, aber dann ist das so ein Erfolgscoach, ne? Der dann da steht, diese pushenden, ja schon wirklich ungesunden Menschen, die auf so eine Art und Weise Menschen pushen und sagen, wie positiv alles ist, dass das schon einen Druck aufbaut. Wie grenzt sich denn letztendlich auch Therapie von Coachings und es ist, da gibt es natürlich gute Angebote, Beratung und Seelsorge ab.
Also Coaching per se ist erst ja mal ein ungeschützter Begriff. Jeder kann sich auf das Tablett schreiben, ich bin ein Coach. Coach in dem Sinn heißt, ich gebe Hinweise, ich gebe Beratung, ich gebe Anleitung. Blöderweise in unserer Gesellschaft geht es dann häufig ums Optimieren, was in der Psychotherapie eigentlich gar kein Thema ist. Eher geht es ja da ums Aushalten. Mhm. Also das ist ein Unterschied in Sachen Coaching. Psychotherapeut per se ist ja auch ein geschützter Begriff. Man muss eine lange Ausbildung machen. Du bist entweder Arzt oder Psychologe und durchläufst eine mindestens 4- bis 5-jährige Ausbildung. Sehr, sehr viel Theoriestunden, aber mit sehr, sehr viel auch Praxisstunden unter Supervision. Das heißt, ein erfahrener Dritter, mit dem besprichst du, was du dann machst. Und danach steht hinten raus die Approbation. Das ist auch ein Qualitätskriterium, wenn jemand auf der Suche nach einem Psychotherapeuten ist, sollte vor allem schauen, ist es etwas mit Approbation, was für eine Ausbildung ist dahinter. Auch bei den Psychotherapeuten gibt es mittlerweile einen Begriff, der nahe dran kommt, der aber überhaupt nichts damit zu tun hat. Der heißt Heilpraktiker-Psychotherapie. Das kann man unter uns über ein paar Wochen in Kurse werden. Und wenn man sich dann auf so jemanden einlässt, kann es, glaube ich, auch viel Schaden anrichten.
Ja, also ich glaube am Ende schon auch, dass es eine gewisse, das ist jetzt meine persönliche Meinung, einfach nur eine gewisse Typfrage auch ist oder also wie der Mensch eingestellt ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es mit Sicherheit unter 100 Heilpraktikern, die in dem Bereich sind, auch ein paar gibt, die dann einfach das auch mit Sicherheit gut handeln können. Trotzdem würde ich mich mit meiner Geschichte, mit meiner Historie, würde ich immer wirklich zu ja, einem Psychologen gehen, wirklich. Also jemand, der auch eine Zulassung hat und das über Jahre natürlich auch in der Ausbildung hatte.
Wobei du jetzt auch merkst, wir müssen ein bisschen immer vorsichtig sein. Es gibt den Psychologen. Mhm. Der Psychologe hat noch keine Psychotherapeutin-Ausbildung. Also ja. Ein Psychologe kann Psychotherapeut sein, muss aber kein Psychotherapeut sein. Also es ist eine Add-on-Ausbildung, eine sehr, sehr lange, umfangreiche. Es gibt den Psychotherapeuten und es gibt auch den Psychiater, was auch wieder eine ganz andere
Psychiater ist ja dann wieder das Medizinische. Also, es ist alles medizinisch, aber Psychiater ist der, der auch die Medikamente verschreibt oder darf das im Endeffekt der Psychotherapeut auch?
Nee, aktuell ist es so, der Einzige, der Medikamente verschreiben soll und in meinen Augen ist es auch gut so, ist der Psychiater. Es gibt sehr, sehr viele psychiatrische Erkrankungen. Um die zu erkennen, braucht es auch den Psychiater. Das kann der Psychotherapeut teilweise auch, aber um das wirklich abzusichern, braucht es den Psychiater. Also der Psychiater, den braucht man vor allem zur Diagnoseabsicherung und vor allem aber auch dazu, dass man schaut, hat es denn eigentlich per se wirklich was mit der Seele zu tun oder maskieren sich vielleicht ganz andere Erkrankungen? Mitunter hast du nämlich seelische Symptome, aber eigentlich sind die Themen an einer ganz anderen Ecke. Und wenn du dann natürlich dann mit Psychotherapie reingehst, ist es sozusagen so, wie wenn du jetzt vielleicht irgendwie ein kaputtes Knie hast und eigentlich gibst du aber, weil du dir das gebrochen hast und eigentlich gibst du dann aber ein Antibiotikum. Also das ist dann das falsche Werkzeug dafür.
Mhm. Verstehe ich. Simone, was sagst du, welche Menschen eignen sich denn eigentlich für eine Therapie?
Also grundsätzlich, ich glaube, wenn ein Leidensdruck recht groß ist, also sehr, sehr groß oder ich wirklich eingeschränkt bin in meinem Alltag, dann tut es nicht mehr nur in Anführungsstrichen Coaching oder nur Achtsamkeit. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht mit Therapeuten oder mit ja, Coaches und aber auch mit ausgebildeten Therapeuten. Und es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich sehr darauf geachtet, dass es wirklich ausgebildete Therapeuten sind, weil ich eine wissenschaftlich fundierte, leitliniengerechte Sicherheit haben wollte. Mhm. Der ganze Bereich Coaching, da sind wir ja sehr schnell in Bereichen, das ist, so wie Christian sagt, es kann sich einfach jeder Coach nennen. Und da hast du mal überhaupt keine Garantie, dass dein Gegenüber es gut meint mit dir, respektive nicht vielleicht die ganze Zeit sich selbst meint, wenn er dich anguckt und mit dir spricht. Das ist.
Ja, das meine ich mit diesen gefährlichen Erfolgscoaches, die da rumrennen.
Oh, es ist ganz, 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 ganz schrecklich, genau. Ja. Und naja, eine Sache, genau, Coaching wird, finde ich, auch immer mehr im beruflichen Kontext genommen, im Sinne von genau Erfolg und Optimieren und so weiter. Und da geht es in der Psychotherapie ja überhaupt nicht drum oder sollte es jedenfalls nicht gehen. Was ich noch sehr spannend finde in dem Zusammenhang ist, dass wir uns als Gesellschaft sehr häufig schwer tun, den Begriff Seele zu verwenden. Aber alle Welt redet von Psychotherapie und Psyche, altgriechisch, ist ja nichts anderes als die Seele. Und dass wir einfach diese Dimension des Seelischen dann sehr selbstverständlich benutzen, wenn es ein bisschen medizinisch konnotiert ist. Aber sobald es nur in Anführungsstrichen die Seelenarbeit ist, finden wir das alle sofort, oh, schrecklich, weiß ich nicht, auch nicht, ist vielleicht ein bisschen esoterisch oder so. Und das finde ich sehr spannend.
Also hört sich das dann an für viele.
Genau, genau. Aber die Seele, die seelische oder die Seele ist eine Dimension des Menschen. Punkt.
Mhm. Vielleicht nochmal, um es neben der Metaebene noch ein bisschen konkreter zu machen. Es geht häufig um Depression, Angst, Überforderung. Es geht um Beziehungen, Beziehungsmuster, wo ich immer wieder drauf reinfalle. Wir hatten neulich eine Patientin, da ging es auch um toxische Beziehung. Wieso falle ich immer wieder in diese toxische Beziehung rein? Häufig ist es auch, wir kommen zu sehr über die Leistung, über diesen Überperfektionismus. Wir hatten einen Patienten mal hier, der hatte Trauer, gerade bei Trauerarbeit bietet sich das an. Selbstwertthemen haben wir auch schon Patientinnen gehabt und eben Traumasituationen. Also diese Themenkreise sind alle sehr gut psychotherapeutisch zu bearbeiten.
In dem Zusammenhang, ich arbeite ja unter anderem als Coach. Die Menschen, die da zu mir kommen, kommen in erster Linie erstmal aus einem beruflichen Kontext. Ich habe ein Problem im Beruf XY, ich brauche dieses, da ist diese Situation. Ich merke sehr schnell, dass die Probleme und die Schwierigkeiten, die Menschen in ein Coaching mitbringen, ganz häufig viel, 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 viel tiefer gelagert sind. Also es geht, da ist der Job die Oberfläche und das, worum es geht, sind Persönlichkeitsmuster und so weiter. Und ich in meinen Coachings, ich versuche mit meinen Mitteln darauf aufmerksam zu machen. Und es gibt aber immer Bereiche, wo ich sagen würde, jetzt muss hier ein Therapeut ran. Das ist einfach, das sind keine Dinge mehr, die man in Anführungsstrichen nur an der Oberfläche macht oder wo ich jetzt nur intuitiv arbeiten wollen würde. Das mache ich auch in meinen Coachings immer sehr transparent, dass ich eben ein Coach bin und kein Therapeut. Und da gibt es wirklich Unterschiede. Und ich finde, das gehört sich auch so einfach, um lauter zu sein. Aber also, was ich damit sagen will, ist, selbst, also auch Menschen, die im Coaching sind, haben häufig Themen, die oberflächlich gesehen von einem Coaching beantwortet werden können, aber ganz häufig liegt die Ursache tiefer unten. Das nochmal zu deiner Frage, welche Menschen sollen eigentlich Therapie machen? Also grundsätzlich würde ich sagen, jeder Mensch sollte ein Interesse daran haben, sich selbst zu transformieren, also sich selbst zu entwickeln. Das muss jetzt nicht immer eine Therapie sein, die die Krankenkasse bezahlt, aber...
Nee, das kann natürlich dann auch ein Coaching sein, oder? Mhm, ne? Also da gibt es ja schon auch Angebote und also... ich finde einfach nur, am Ende kann man sagen, wer eignet sich? Jeder eignet sich. Also das ist einfach das Fazit, was man letztendlich daraus auch ziehen kann.
Bei der Frage, eignet sich wirklich jeder per se, wenn Themen da sind, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wie können wir unterstützen und wie können wir helfen? Und bei vielen Patienten ist auch das möglich, Psychotherapie zu machen. Aber es gibt eben auch Situationen, da ist der Patient nicht geeignet, weil die Werkzeuge nicht da sind oder aber auch die Diagnose passt nicht. Es gibt auch Kontraindikationen und ich würde die gerne nochmal auflisten. Und deswegen ist es so wichtig, am Anfang der Psychotherapie auch immer nochmal zu schauen, so ist es eigentlich auch Regel, konsiliarisch, dass der Psychiater nochmal drauf schaut, unabhängig der Psychiater. Es gibt sozusagen bei schweren Suchterkrankungen, bei akuter Suizidalität, bei Psychosen, das sind so Themenfelder, da darf man gar keine Psychotherapie machen, sondern muss erstmal gucken über andere Mittel, dass man aus diesen gravierenden Dingen herauskommt und kann es vielleicht zu einer späteren Zeit starten. Also es ist ganz, ganz wichtig und es braucht natürlich auch ein paar Kompetenzen als Patient oder als Klient oder als Analysant, das ist ja immer schon auch ganz schwierig, was nehmen wir überhaupt für einen Begriff dazu, die ich mitbringen muss. Also ich muss das Gefühl haben, dass ich wenigstens ein bisschen Zugang zu mir selber finde, dass ich meine Emotionen oder meine Themen auch ausdrücken kann, dass ich meine Gedanken ordnen kann, auch etwas strukturieren kann. Im Übrigen deswegen geht keine Psychose, weil in der Psychose ist meine Gedankenwelt komplett ungeordnet und zerfahren. Also das ist, weil es ist ja ein Gespräch und in einem Gespräch muss ich irgendwie meine Gedanken darstellen können. Es geht auch darum, dass ich in irgendeiner Art und Weise meine Gefühle, die kommen, auch aushalten kann. Ist gerade am Anfang auch ganz wichtig, wie viel Aushaltekompetenz ist denn da? Und wenn sehr, sehr wenig Aushaltekompetenz da ist, darf ich natürlich nicht sehr schnell irgendwas in der Tiefe aktualisieren. Im Übrigen, da sind wir sehr verführt. Man kann sehr schnell sehr tief gehen. Das Problem ist, das Leben der Patienten geht ja weiter. Die gehen nach Hause und wenn du dann sehr viel aufgewühlt hast, dann sind Baustellen da, die du vielleicht nicht mehr schließen kannst. Vor allem, wenn du vorher nicht diese Kompetenzen entwickelt hast, dass du sie schließt. Ich hatte mal eine Patientin, die war in einer Reha. Und da gab es zwei therapeutische Gespräche und dann war auf einmal ihr ganz altes Missbrauchsthema da und das war so tief, dass sie nicht mehr rauskam. Man hätte das einfach in so einer Reha, wo man nur einen kurzen Kontakt hätte, vielleicht der Therapeut schon das Gefühl gehabt, oh, da ist was mit Missbrauch, aber vielleicht 20 Stunden später, wenn wir schon Kompetenzen aufgebaut haben. Es ist wichtig, es geht über Beziehung. Wenn ich nicht in der Lage bin, eine Beziehung aufzubauen, dann ist es auch was, wo ich sagen muss, dann funktioniert vielleicht Psychotherapie nicht und es braucht natürlich auch Geduld. Also Psychotherapie ist Marathon, ist Langstrecke und wenn ich morgen eine Lösung will und sage, das muss ganz schnell gemacht werden dann, und ich will das unbedingt schnell, dann ist es auch eher so, sagen müssen wir anders schauen, wie wir dich unterstützen oder befürsorgen können. So viel vielleicht, was da sein muss. Und das ist im Übrigen auch das, was am Anfang einer Psychotherapie wenn man auch bewerten muss. Schwierig ist natürlich, wenn das nicht vorhanden ist, wie bringst du das dem Patienten näher, dass es nicht kränkend wird. Dass man sagt, vielleicht ein bisschen später, es gibt auch andere Verfahren, lass erst was anderes aufbauen und dann schaust du später nochmal.
Du hast jetzt erstmal auch Risiken und Grenzen von Therapie beschrieben. Kommen wir mal zu dem Punkt zum Anfang einer Therapie, der Weg in die Therapie, der Ablauf und erste Schritte. Wie läuft es konkret ab, wenn ich merke, ich brauche Hilfe? Ich kann das ja mal so von dem, was ich weiß, runterbrechen. Für gewöhnlich hat man ein Erstgespräch und eine Diagnostik, aber wie kommt man da erstmal hin? Meistens geht man, ich jetzt in meinem Fall, weil ich einfach das Hintergrundwissen hatte, schon durch meine Kindheit, bin direkt zum Psychiater gegangen. Aber eigentlich gehst du ja zum Hausarzt, besprichst das, der schickt dich entweder zum Psychiater oder schickt er dich vielleicht auch zum Psychotherapeuten. Du kannst das ja jetzt gleich mal abrunden. Man kann sich auch an die Krankenkasse wenden mit einem Dringlichkeitscode, dass man da auch Hilfe bekommt. Und dann geht es eigentlich erstmal auf die Suche. Dann gibt es das Angebot der probatorischen Sitzungen, das ist ein Kennenlernen. Da kannst du auch gleich nochmal was zu sagen, Christian, dass man das ja auch sehr oft in Anspruch nehmen kann. So, und dann geht es aber erstmal um die Wartezeiten. Und was gibt es da für Alternativen? Also klar, es gibt dann irgendwie so Institutsambulanzen, private Optionen, so wie ich das teilweise auch wahrnehme. Es gibt digitale Angebote, was ich zum Beispiel persönlich jetzt nicht so für mich. Also ich für mich kann das Digitale zum Beispiel gar nicht gebrauchen. Ich brauche dieses 1:1. Ich kenne aber auch Menschen, die sagen, das Digitale, wenn man jetzt zum Beispiel eine Sitzung per Zoom, FaceTime oder sonstiges hat, hilft denen auch schon sehr gut. Und es ist mit Sicherheit auch eine Möglichkeit. Aber das wäre jetzt mal so von mir so ganz stumpf, salopp runtergebrochen, wie dieser Weg in die Therapie ist. Und jetzt, Christian, sag du uns mal, wie es richtig läuft.
Also du hast ja schon mal gesagt, es gibt verschiedene Einflugschneisen. Klassisch ist, ich habe selber so eine Motivation, bin in der Lage, dass ich mir selber den Weg durch den Dschungel suche. Guck, was gibt's für Psychotherapeuten. Ich gehe auf die Homepages der Krankenkassen oder der KV, habe dann Adresslisten und muss die dann abtelefonieren oder abfragen, ob ein Termin frei ist. Oder aber das Themenfeld kommt ja über was Körperliches. Ich bin erst beim Allgemeinmediziner. Wir hatten auch schon eine Patientin, die kam über den Allgemeinmediziner. Der konnte sich sogar Zeit nehmen und zuhören. Und der Allgemeinmediziner bat dann den Weg Psychiater.
Martina damals.
Martina, war das, ja. Psychiater oder Psychotherapeut. Es gibt ja auch andere Anlaufstellen über Seelsorge oder Krisenintervention. Also es gibt viele Wege, dass du früher oder später mitunter mit Unterstützung deinen ersten Kontakt beim Psychotherapeuten hast. Die Wartezeit ist in der Tat da.
Ja.
Gesellschaftlich wissen wir, dass wir mindestens 6 bis 8 Monate im Schnitt auf einen Platz warten. Wir müssen aber auch akzeptieren, Psychotherapie ist kein Notfallgeschäft, sondern Psychotherapie ist eine Langstrecke, ist was mit Geduld. Und dann geht es darum, wenn sehr akute Symptome sind, wie kann ich überbrücken? Überbrücken, wie du gesagt hast, entweder über psychiatrische Institutsambulanz oder andere Hilfestellen, Selbsthilfestellen oder was manchmal schneller geht und was alle Patienten am Anfang nicht wollen, ist die Gruppe, Gruppenpsychotherapie. Ja. Gruppe ist, wenn jemand drin ist, was sehr, sehr, sehr Dankbares und was sehr, sehr Hilfreiches. Dann hattest du auch die Apps, die digitalen Anwendungen angesprochen. Wir haben, Simone und ich, wir haben ja noch eine andere Rolle bei Valeara. Wir positionieren uns auch eher so, dass wir sehr, sehr zurückhaltend sind. Es gibt Studien, die haben leichte Effektstärken. Wenn überhaupt, ist es eine kleine Überbrückung, weil das Wichtigste in der Psychotherapie ist das Face-to-Face-therapeutische Beziehung, ja. Das in Beziehung gehen, das Beziehung verändern. Und das ist einfach was, was über das Digitale nicht funktionieren kann. Für alle, die sich Gedanken machen, ist, man muss nicht zu dem ersten Psychotherapeuten gehen, wenn man selber ein schlechtes Gefühl hat. Es gibt die sogenannten probatorischen Sitzungen. Da zahlt auch die Krankenkasse und die zahlt die unendlich oft. Jeweils mindestens 2 bis maximal 5. Und in diesen probatorischen Sitzungen passiert eines. Es geht darum,
2 bis 5 Stunden bei einem.
Und wenn es dann nichts ist, dann gehst du zum nächsten. In diesen 2 bis 5 Stunden checkst du ab als Therapeut, habe ich überhaupt die Werkzeuge, die Kompetenzen bei diesen Symptomen, bei diesen Diagnosen Psychotherapie zu machen? Ist meine Art der Psychotherapie geeignet? Zweitens und viel wichtiger ist, wie schwingen wir miteinander? Wie sind die Vibes? Ist die Chemie in Ordnung? Baut sich Vertrauen auf? Kann ich mich einlassen? Und genauso wichtig ist es von Seiten der Patienten, baut sich ein gutes Gefühl auf? Und wenn sich kein gutes Gefühl aufbaut, wenn ich nicht in ein Vertrauen komme über die ersten Stunden, dann wird die Psychotherapie nicht tragen. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Zeit der probatorischen Sitzungen, und natürlich hast du den Druck, naja gut, da hätte ich jetzt einen Platz, aber wenn ich dann ablehne, dann darf ich vielleicht nicht wieder und dann dauert es wieder. Ich kann nur den Rat geben, sich da sehr Mühe zu geben und gegebenenfalls auch eben zu sagen, nee, das passt nicht. Auf der anderen Seite vielleicht auch auszuhalten vom Therapeuten. Irgendwie ist es kein Krankheitsbild, was ich gut behandeln kann, weil wenn du, ich hatte vorhin die Knieschmerzen, dann gehst du zum Orthopäden, und wenn du beim Augenarzt wärst, dann würde der auch sagen, das ist das Knie, das packe ich nicht, da kenne ich mich nicht aus, geh mal lieber woanders hin. Also ja. Muss man das übersetzen. Und dann ist es, wenn man gesetzlich versichert ist und auch privat, erstmal möglich, ohne Antrag, ohne besondere Formalien, mindestens 26 Stunden Psychotherapie zu machen.
Wir haben es jetzt schon gesagt, weil da würde ich einfach direkt mal eben anknüpfen an den Punkt, wie man eine Therapeutin findet und worauf man achten sollte. Simone, was haben wir für Möglichkeiten, Tipps bei Wartezeiten und was für ein Angebot besteht eigentlich, um in Therapie zu kommen?
Naja, das eine habt ihr beide ja jetzt schon gesagt, es gibt die PIAs,
psychologische Institutsambulanzen,
genau, was ja dezidiert keine Psychotherapie ist, aber trotzdem gute Tools eben mit Gruppen und so weiter, um zu überbrücken. Naja, wenn ich jetzt sage, klar, kann ich dafür sorgen, dass ich Atemkurse besuche, dass ich Achtsamkeitskurse besuche, dass ich, keine Ahnung, lauter diese ganzen Angebote, die es ja überall gibt, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit. Und auf der anderen Seite bin ich vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich eine Therapie brauche, noch gar nicht in der Lage, mich so sehr in diese Achtsamkeit beziehungsweise so sehr mit mir zu beschäftigen. Was sicherlich auch immer dann aber eine gute Sache ist, ist Freundinnen und Freunde, einfach das Sprechen, das im Gespräch das Gefühl zu bekommen, da ist jemand, der sieht mich, da bin ich gehalten. Das nährt mich dann vielleicht wieder für 1-2 Wochen nach einem guten Gespräch. Ja.
Und was man auch nicht vergessen darf, das hatten wir auch schon mal im Folgen besprochen, es gibt ja auch Terminservicestellen, also Anlaufstellen, wo man hingehen kann, die einen auch unterstützen. Ich denke da jetzt gerade an Personen, die in schwerster Depression stecken, die gar nicht den Antrieb haben, überhaupt erstmal diesen ganzen Apparat zu bewältigen, der da doch auch vor einem liegt. Ne? Also diese ganze Arbeit mit zu den Ärzten, dann überhaupt Leute raussuchen, Fachleute raussuchen, sich einen Therapieplatz zu finden letztendlich. Dafür gibt es ja dann auch nochmal die Terminservicestellen. Die Krankenkassen haben ein Angebot. Es gibt ein Online-Verzeichnis auch, ne, über Kassenärzte, über die Kassenärztliche Vereinigung, wo man rübergeht. Das ist auch möglich. Ja, aber am Ende muss man halt ganz klar sagen, dass es trotzdem auch immer mit Arbeit verbunden, diesen Weg einzuschlagen und da auch den Weg zu finden.
Mhm. Mit Arbeit und eventuell vielleicht auch mit, Resilienz. Ich muss halt einfach abwarten, bis ich dann einen Platz habe oder so. Also dieses Aushalten und Abwarten, fürchte ich.
Wir haben halt ein großes Angebot und trotzdem sind wir bei diesen durchschnittlich 22 Wochen Wartezeit. Das ist einfach in diesem Land.
Ich sagen muss, ich finde, wir hatten hier oft Patientinnen und Patienten zu Gast, die gesagt haben, erstaunlicherweise ging es sehr schnell. Ist übrigens auch meine Erfahrung damals, als ich gesucht habe, erstaunlicherweise ging es sehr schnell. Also es gibt vielleicht auch zwei Wahrheiten.
Genau, ich glaube, am Ende ist es auch eine Art von Glücksspiel, so ein bisschen Lotterie auch, dass man Glück hat. Okay, jetzt manchmal hat man auch Vitamin B, kommt darüber an eine Person und die hat irgendwie noch Kapazitäten. Das ist natürlich auch was. Ich habe jetzt auch letztens erst jemanden vermittelt, wo es dann relativ schnell ging für die Person. Dennoch gibt es halt schon auch die Beispiele, die sehr lange warten. Aber ja, wie du schon sagst, aus unserer Erfahrung heraus, wenn sich das richtig ebnet und alles, dann kann es doch auf einmal schneller gehen als gedacht. Ne? Das ist so die Erfahrung, die wir jetzt hier aus dem Podcast rausziehen können. Kommen wir aber doch mal dazu, Christian, welche unterschiedlichen Therapieformen gibt es und was passt für wen?
Also es gibt zum einen die Tiefenpsychologie und die Verhaltenstherapie. Das sind eigentlich die zwei große Blöcke. Ich selber bin ja tiefenpsychologischer Psychotherapeut. Da geht es mehr auf die unbewussten Muster, auf die alten frühen Beziehungserfahrungen, auf die Emotionen versus die Verhaltenstherapie, wo man, alle haben ja mal Biologie gehabt, wo es ganz flach um Reizreaktion geht und eigentlich das Unbewusste ganz außen vor ist. Das waren früher zwei hart voneinander getrennte Schulen. Jetzt gibt es eigentlich doch breite Überlappungen. Und auch wenn ich Tiefenpsychologe bin, nutze ich manchmal verhaltenstherapeutische Werkzeuge, gerade wenn es um sehr konkrete Ziele geht, gerade sowas um, sagen wir mal, Bewältigung von Phobien oder von Zwängen, kann Verhaltenstherapie ganz große Wirkfaktoren haben. Dann gibt es noch das ganz Alte, das machen sehr, sehr wenige mittlerweile. Das sind die Psychoanalytiker. Und da ist es deutlich intensiver. Man geht da auch dreimal pro Woche hin. Das muss man auch erstmal zeitlich irgendwie hinkriegen. Und es geht auf nochmal deutlich tiefer auf den Fokus von sehr, sehr frühen Störungen, sehr, sehr tiefen Mustern. Und dann gibt es mittlerweile noch die systemischen Therapeuten, wo auch diese Facette, was ist denn in der Familiendynamik drin, welche verschiedenen Rollen nehme ich denn ein, was habe ich für eine Rolle im Beruf, was habe ich eine Rolle bei meinem Partner, Partnerin, was habe ich für eine Rolle bei meinen Freunden. Das sind eigentlich so die großen Unterschiede. Der wichtigste Unterschied ist eigentlich in allen vier Kategorien, wie sehr gehe ich eigentlich auf diesen Aspekt Beziehung ein? Und wer mir mehr zugehört hat, vielleicht schon ein paar Mal in unseren Podcasts, den Wirkfaktor siehst du immer, wie entwickelt sich was, wie verändert sich die Beziehung zwischen Therapeut und Patient, an dem kann man es ablesen.
Unterliegen diese vier Richtungen auch Moden, gesellschaftlichen Moden, würdest du sagen?
Also die Verhaltenstherapeuten sind deutlich hochgekommen in den letzten 20, 30 Jahren. Ist vielleicht auch sowas, wenn wir beide Simone so überlegen, sagen wir mal, vielleicht auch eben das, da bist du manchmal gedanklich ein bisschen eher vordergründig am Reparieren. Wir beide denken, ja, es geht nicht um Reparaturbetrieb, sondern es geht vor allem um, und auch nicht um Optimierbetrieb, sondern es geht um Aushalten, es geht um Durchleben, um Durchdringen, um eine neue Weite zu entwickeln. Also die VT holt, ist schon mit Abstand, die Verhaltenstherapie schon mit Abstand vorne.
Ich muss bei den Analytikern, muss ich immer an Woody Allen denken, oder?
Beim Startneurotiker.
Ja, genau. Das ist doch irgendwie einfach Knall. Das ist doch Amerika und Analyse, ne? So 80er Jahre, 70er Jahre.
Also Analyse ist
Analyse habe ich zum Beispiel, das hatte ich gar nicht offen, also so noch gar nicht so richtig.
Ist das, wird das noch?
Klar, es wird auch von der Kasse bezahlt, wenn du Analytiker bist. Also es ist die Analytiker-Ausbildung ist nochmal deutlich, deutlich länger. Du kannst ja auch nur sehr, sehr wenige Patienten behandeln. Also in der Regel 250 Stunden, das ist schon ein richtiger Block. Und da müssen wir natürlich auch gesellschaftlich ein bisschen gucken, wie mehr und höher ist denn die Effektstärke. Und das ist ja auch noch ein anderes Thema, wie lange soll denn eigentlich eine Psychotherapie dauern? In meinen Augen muss es immer einen Anfang und ein Ende haben. Und du musst auch am Anfang das Ende definieren und musst auch in der Therapie in etwa schon die Therapieziele definieren, um fair zu bleiben.
Wenn ich jetzt einfach mal so, jetzt kennt ihr von mir natürlich schon mal einiges an Geschichten, Hintergründen, wir reden ja auch privat über Dinge. Was ist denn dann jetzt die passende Therapie für mich zum Beispiel? Bin ich
Atmen.
Ja, das war mir jetzt wieder klar, dass das kommt. Atmen sowieso. Du hättest jetzt bei mir einen ganzen Koffer auszupacken, was du aufzählen könntest wahrscheinlich, Simone. Aber wenn wir jetzt mal nur...
Das war doch die Frage, lieber Lars.
Aber wenn wir jetzt nur mal da rein... Verhaltenstherapie oder
Tiefenpsychologische.
Tiefenpsychologische Therapie. Weil auf der einen Seite natürlich, ich weiß, okay, ich würde jetzt fast behaupten, ich brauche eine Mischung aus beiden. Aus den Gründen, was ich an Traumata aus der Kindheit habe, sage ich mal jetzt so dieses häusliche Gewalt von früher, Verlust der Mutter, diese Geschichten, die dann reinspielen und Verhaltenstherapie, dass ich aus diesen Dingen von früher natürlich Verhaltensmuster entwickelt habe, die ich jetzt heute an den Tag lege, die ich zum Beispiel gerne ändern würde, was mir Stück für Stück dann ja auch mal gelingt. Aber was würde man dann mir raten?
Drei verschiedene Therapeuten, drei verschiedene Antworten, Lars. Also ja.
Aber das kann ich sagen, der Christian will an deine Träume.
Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau,
eines, also dein Verhalten wirst du in jeder Therapie über die Zeit verändern, wenn die Therapie gut funktioniert. Ganz oben nochmal, der wichtigste Wirkfaktor ist gar nicht, ob du das Werkzeug A oder B nimmst, sondern das, der wichtigste Wirkfaktor ist, ob die Beziehung zwischen dir und dem Therapeuten, der Therapeutin funktioniert, ob da eine Offenheit ist, ob du dich einlassen kannst, ob der Therapeut gut aushalten kann, bei dir bleibt, ob die Übertragung, Gegenübertragung funktioniert, dann ist es eigentlich von der Richtung eigentlich egal. Also ich würde mal sagen, von deiner Biografie her, wo Themen ja schon sehr, sehr früh gesetzt worden sind, sind natürlich die eher die, wo es auch, wo du vielleicht gar keinen Zugang hast, sind eher die Therapien, wo auch das Unbewusste ein bisschen nach oben taucht und das aktualisiert in meinen Augen schon die richtigen Optionen. Also ein Verhaltenstherapeut würde jetzt nie über Träume als Material arbeiten. Das, glaube ich, würde sich bei dir zum Beispiel sehr, sehr anbieten. Ich habe eines vergessen, was wir mittlerweile auch wissen, was sehr, so gut wirkt. Ich habe es deswegen vergessen, weil ich es nicht kann. Es wird, wenn jemand zuhört, auch schauen, Traumatherapie ist eine Subspezialisierung in jeder Therapierichtung. Es gibt eine schöne Art und Weise, die heißt EMDR. EMDR ist eine Art und Weise, wie du über eine sehr saubere Technik eben Traumata bearbeiten kannst mit einem hohen Wirkfaktor. Das wäre so nochmal überlegen, ob das vielleicht für und da braucht man auch nicht 50, da braucht man vielleicht nur 10, ob das vielleicht für dich auch eine Option wäre.
Ich fand nämlich interessant, ich saß letztens in der Therapie und dann wollten wir mal zurückgehen in die Zeit, wo gewisse Sachen passiert sind. So, ich sag mal, in einem Altersbereich zwischen 6 und 9, 10 Jahren, irgendwie so der Bereich kurz vor Mamas Tod, aber auch nochmal auf Mamas Tod selber zu sprechen. Und es hat einfach, ich habe die einfache Frage bekommen, ja, wie haben Sie sich gefühlt oder was ist da passiert in der Zeit? Und ich konnte einfach gar nichts sagen, weil ich gesagt habe, es ist schwarz. Da ist einfach gar nichts. Ich sehe da nichts.
Dann ist natürlich die große Frage, ist es eigentlich gut, dass du dich ziehst? Ja. Oder ist es, weil du ganz gut zurechtkommst, wenn es so einigermaßen unterm Deckel ist? Oder aber ist es eben gerade nicht gut, sondern schlecht und wir müssen dir helfen, dass du da schrittweise einen Blick drauf erhältst. Mhm. Mitunter ist dieses schrittweise einen Blick drauf erhalten sehr, sehr, sehr förderlich, weil du dann über den Blick auch zulassen kannst, aber dich auch selber verstehen und besser erklären kannst, weil du ja auf Ursachen findest und dann dich besser erklären kannst und vor allem aber dann immer wieder im Hier und Jetzt, wie ist es im Hier und Jetzt, ich bin im Hier und Jetzt so, weil ich, sagen wir mal, da Erfahrungen gemacht habe und dadurch, dass ich das weiß, geht eine Veränderung in Gang. Ja, aber ich kenne dich da zu wenig auch, das ist schon eine behutsame Sache. Ist es denn überhaupt klug, diesen schwarzen Fleck anzufassen? Oder aber sagt man ganz, man ist verführt, das zu machen? Oder sagt man ganz bewusst, nee, das darf auch abgespalten bleiben? Das ist auch ein therapeutischer Anteil, dass du sagst, konfrontiere den Patienten eben gerade nicht damit. Das ist zu aufwendig, das ist gut unterm Deckel. Da funktionieren die Abwehrmechanismen gut, die Verdrängungsmechanismen. Und es darf auch sein, die haben wir alle, wir Menschen. Steht uns auch zu.
Aber das finde ich jetzt sehr spannend. Kann man eine Definition geben oder könntest du eine Definition geben, wann ist Schatten, also in der Szene heißt das ja Schattenarbeit, wann wäre Schattenarbeit sinnvoll, also genau hinzugucken in diese dunklen schwarzen Flecken und wann nicht? Das muss ja damit zu tun haben, dass wenn ich nicht hingucke, ich in meinem Alltagsleben auf eine Weise eingeschränkt bin, dass die Annahme wäre, wenn ich da drunter gucke und mir Dinge bewusster mache, ich dann im Alltagsleben besser klarkomme, ne?
Naja, das ist natürlich so, da wärst du ja auch, verführst du mich jetzt Rezepte, Kochrezepte zu gehen und eins ist eben auch in der Psychotherapie eine Tatsache, es ist sehr, sehr individuell und es braucht auch immer ein paar Stunden, um darauf im individuellen Fall eine Antwort zu finden. Mitunter ist es auch beim Therapeuten so, dass er die gar nicht alleine findet. Ganz, ganz wichtig, auch eine Qualitätsfrage, geht der Therapeut der Supervision? Lässt sich der denn selber spiegeln? Und gerade bei so einer Frage bei dir, auch wenn ich dich jetzt ein paar Stunden begleiten würde, würde ich mir wahrscheinlich dann noch mal jemanden anderen zur Hilfe holen und sage, was denkst du denn darüber? Wie Simone jetzt fragt, soll man oder soll man eben gerade nicht, ist es produktiv? Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie gut funktioniert der Alltag, wie gut funktionierst du im Hier und Jetzt? Und wenn du Spielvariabilität hast, wenn du nicht rigide bist, wenn du nicht gefangen bist, wenn nicht immer das gleiche Stereotyp kommt, wenn nicht immer der gleiche rote Knopf angeht, dann ist es vielleicht ganz gut, das in Ruhe zu lassen, aber wenn du da sehr gefangen bist und du glaubst, das hängt damit zusammen, dann ist es eher was. Aber stell dir mal vor, du bist in der Stunde 48, dann soll man sowas nicht aufmachen, weil du musst es auch nach Hause bringen. Und es braucht Zeit.
Also mich reizt es schon, da nochmal zu gucken. Es gibt Themen, wo ich einfach weiß, nee, da brauche ich jetzt nicht nochmal dran. Das ist einfach so, wo ich einfach einen gewissen Abschluss für mich gefunden habe, den ich auch glaube, einschätzen zu können, dass das okay ist. Und trotzdem, diese ganz dunklen Phasen oder Bereiche würden mich schon reizen, da nochmal reinzuschauen. Aber gehen wir davon nochmal weg zum Thema Psychotherapie in seiner Gesamtheit und stellen uns noch zum Abschluss die Frage, warum Psychotherapie überhaupt wirkt. Und was, du hast jetzt auch viel von Beziehungen gesprochen, ne? Das kann man natürlich jetzt auch damit nochmal einbinden. Aber warum wirkt Psychotherapie?
Also da gibt es viel Literatur und viele Hypothesen. Ich bringe mal so die spannendsten und die wichtigsten aufs Papier. Zum einen ist durch dieses sich mit Emotionen auseinandersetzen und wir können das auch messen, passiert einfach neurobiologisch was. Unsere Verschaltungen, wie die Botenstoffe im Gehirn sind, wie verschiedene Areale sich neu resetten, zusammenlaufen, das können wir mittlerweile auch messen. Dann geht es immer sozusagen von der Psychodynamik her. Ich verstehe, warum ich in einer Situation so bin, wie ich bin. Ich habe auch, kann auch die Gefühle, die dabei sind, benennen und spüren. Und ich kann mir im therapeutischen Setting auch meine Geschichte in dieser Situation zumindest in Gedanken neu inszenieren und erlebe in Gedanken dann auch, fühle neu, erlebe es neu. Und weil ich in der Lage bin, im therapeutischen Kontext das zu tun, kann ich es auch im Außen versuchen und handle dann auch anders. Dann geht es häufig um die korrigierende Beziehung. Gerade wäre vielleicht auch so deines eben mit den Eltern. Wie haben die mich gesehen? Wie haben die mich gespiegelt? Ich musste unbedingt funktionieren. Ich musste unbedingt leisten. Bestimmte Dinge durfte ich nicht. Die waren verboten. Und wenn du dann ein Gegenüber hast, der dich so nimmt, wie du bist, du musst keine Fassade haben und du hast das Gefühl, du wirst trotzdem getragen und angenommen. Dieses Gefühl macht unglaubliche Effektstärken. Einfach diese korrigierende Beziehung, die funktioniert natürlich nur, wenn der Therapeut bei dir ist und nicht bei sich selber und nicht nur immer von sich erzählt. Dann geht es immer auch darum, gerade wenn man die biografische Arbeit hat, wenn ich die biografische Arbeit ordne, dass ich mich neu sortiere, meine Geschichte auch sagt, gut, das war damals so, aber jetzt bin ich vielleicht weiter und ich kann nochmal aufsprechen, wie ich mein Narrativ, wie ich meine Geschichte umschreibe. Das sind vermutlich so die wichtigsten Wirkfaktoren. Also wir können, sagen wir mal, auf der Zellebene können wir es nicht sehen, aber wir können sehr gut über die Studien absichern, dass Psychotherapie wirkt und zwar intensiv. Es wirkt mitunter besser wie zum Beispiel eine antidepressive Medikation. Auch dazu gibt es Studien, dass man sagt, wie gut wirken Medikamente versus Psychotherapie. Und dann sind die psychotherapeutischen Methoden mitunter deutlich überlegen. Vor allem, sie sind langfristig nachhaltig.
Über das Thema Medikation werden wir mit Sicherheit auch nochmal sprechen in einer gesonderten Folge, weil das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema für sich. Simone, aus deiner Sicht der Achtsamkeit, Wirksamkeit von Therapie und wie kann man das Ganze noch unterstützen? Natürlich sagst du jetzt auch wieder Atmung.
Ja, natürlich, weil Atmung geht wirklich aufs Nervensystem. Ja. Also das ist jetzt auch einfach was knallhart Medizinisches. Da muss ich gar nicht in einem spirituellen Kontext eintauchen. Ich mache die Erfahrung, dass wenn sich mir ein Mensch vollkommen für einen gewissen Zeitraum eine Stunde zur Verfügung stellt, sich öffnet, einen Raum hält und mir sagt, ey, ich bin jetzt hier, ich bin dein Spiegel, komm mit allem, was du bist, komm mit allem, was du hast und ich bin uneingeschränkt mit dem, was ich bin, da. Ich gehe in Resonanz mit dir und ich stelle dir meine Intuition zur Verfügung. Dann ist das etwas, wo sich das Gegenüber so angenommen, es ist im Grunde das, was Christian gerade gesagt hat, so angenommen fühlt, so bestätigt fühlt in seinem reinen Sein, muss nichts machen, muss nichts tun, ich darf einfach sein, das ist wirksam, das ist heilsam, das ist so wohltuend für die Seele. Im Übrigen dann natürlich auch fürs Nervensystem, da gleichen sich Nervensysteme aneinander an und das Nervensystem kriegt gesagt, du bist willkommen, so wie du bist. Das ist, ja, ich glaube, das ist die Essenz auch von Beziehung und von in Beziehung gehen. Und wenn wir Menschen das schaffen, brauchen wir vielleicht insgesamt auch weniger Therapie, weil das eine Qualität von Beziehung ist und von in Beziehung gehen ist, die wir natürlich in dieser hektischen Zeit auch häufig nicht mehr leben. Das ist eine wirkliche Begegnung. Ich würde sagen,
das ist es. Und damit sind wir schon durch mit der Folge.
Aber lass mich das noch sagen, das ist ja im Grunde das, was Christian sagt, mit medizinischem Vokabular. Und ich glaube, ich gucke jetzt Christian an, ich glaube nicht, dass Christian mir da ernickt, genau, fürs Protokoll ernickt. Da würde er, also das ist das, was in einer guten Therapiesitzung auch passieren muss, zusätzlich zu den ganzen Studienergebnissen, die man dann anwendet oder Therapiewissen.
Eure beiden abschließenden Sätze oder Kommentare zum Thema Psychotherapie. Christian.
Geduld beim Warten und beim Aussuchen. Geduld bei der Psychotherapie selber. Es ist eine Langstrecke, aber zu spüren, gehalten zu werden und dann mich selber auch halten zu können, ist das, was am Ende stehen wird.
Simone?
Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich würde sagen, meine Definition von gelungenem Leben ist unter anderem Wachstum. Und Psychotherapie oder die Beschäftigung mit sich selbst, der ungeschönte Blick auf sich selbst, ist nicht immer angenehm, führt aber fast immer zu Wachstum. Und das ist aus meiner Sicht ein Faktor für gelungenes Leben und ja, nur Mut.
Und ich fasse das nochmal zusammen, was wir heute besprochen haben. Psychotherapie ist ein geschützter wissenschaftlicher Prozess, kann man auch sagen, also die richtige Psychotherapie. Sie wirkt über Beziehung, Vertrauen und Veränderung. Vor allen Dingen das Wort Beziehung ist sehr oft gefallen und eine gute Beziehung ist ein wichtiger Punkt im Patienten-TherapeutInnen-Verhältnis. Und es gibt kein zu krank oder nicht krank genug, denn jeder darf Hilfe annehmen. Klar, es gibt ein paar Grenzen auch in dem Bereich, aber grundsätzlich kann jeder an sich arbeiten. Und ich nehme nochmal das Wort Heilung in den Mund. Heilung heißt nicht, dass alles verschwindet, sondern dass du lernst, dich selbst zu verstehen. Und da kommen wir wieder so ein bisschen an unseren anderen Punkt, was wir in der Folge zur Heilung gesagt haben. Man lernt auch, das für sich anzunehmen und damit zu leben. Und man muss gar nicht von Heilung sprechen in dem Sinne.
Integration.
Integration, genau. Und Therapie ist kein Luxus, sondern ein Akt der Selbstfürsorge und bedeutet, ich darf ich sein. Und in diesem Sinne, vielen Dank für das schöne Gespräch mit euch.
Danke auch an dich, Lars.
Bis bald. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.